Stell dir mal vor, dir drückt heute jemand einfach so einen Autoschlüssel in die Hand.
Mhm.
Ein brandneues Auto, völlig kostenlos, gehört ab sofort dir. Was wäre da deine allererste Reaktion als Zuhörer?
Also vermutlich absolute Begeisterung.
Genau, totale Freude. Du denkst vielleicht kurz, das ist ein versteckter Prank, aber du steigst ein und fährst damit nach Hause.
Richtig.
Aber, und das ist der spannende Punkt, wenn dir im ersten Jahrhundert, sagen wir mal im antiken Rom, jemand etwas von so einem gewaltigen Wert völlig kostenlos geschenkt hätte, da wäre deine Reaktion eine komplett andere gewesen.
Ja, nämlich absolute Panik.
Exakt, Panik. Denn wenn wir heute, also mit unserer modernen Brille, das Wort kostenlos hören, dann denken wir sofort an Freiheit.
Mhm.
Wir denken an dieses Probeabo ohne versteckte Klauseln. Oder an den Gratis-Kugelschreiber auf der Messe, den wir einfach einstecken, ohne jemals wieder an die Firma zu denken.
Ja, es kostet uns nichts. Und vor allem, es verpflichtet uns zu nichts.
Genau. In der antiken Welt hingegen war so ein, in Anführungszeichen, kostenloses Geschenk der Startschuss für etwas völlig anderes.
Und das ist genau der blinde Fleck, den wir uns heute in unserer tiefgreifenden Analyse mal genauer anschauen müssen.
Mhm.
Weißt du, wir lesen diese alten Texte, wir sehen Wörter, die wir aus unserem Alltag kennen und gehen einfach mal so davon aus, dass wir den Text perfekt verstanden haben.
Aber das haben wir halt nicht.
Überhaupt nicht. Wenn jetzt jemand wie der Apostel Paulus im ersten Jahrhundert zum Beispiel in seinem Römerbrief im 11. Kapitel von so einem kostenlosen Geschenk der Gnade spricht,
ja,
dann tappen wir da in eine gewaltige kulturelle Falle. Denn in dieser damaligen römischen Gesellschaft, die basierte auf dem sogenannten Patronagesystem.
Ah, okay.
Da war das Geben an sich zwar schon freiwillig, also kein Patron konnte rechtlich irgendwie dazu gezwungen werden, jemandem Reichtum oder Schutz zu gewähren.
Mhm.
Aber der Moment, in dem du dieses Geschenk dann tatsächlich annimmst, der erschuf automatisch eine lebenslange, unauflösliche, und das ist das Wichtigste, relationale Verpflichtung.
Das heißt also, unser heutiges Verständnis von kostenlos ist quasi eine Befreiung von jeder Verbindlichkeit, während es für die Menschen damals
exakt das Gegenteil war.
Wahnsinn. Es war der unweigerliche Beginn einer extrem tiefen Verpflichtung.
Absolut.
Und genau das ist eigentlich unsere Mission für diese heutige Analyse. Wir wollen dich auf eine kleine gedankliche Zeitreise mitnehmen, zurück ins erste Jahrhundert in den Mittelmeerraum.
Und als Grundlage dafür, das sollten wir kurz erwähnen, dienen uns die Forschungen und Vorlesungen von Dr. David De Silva.
Genau. Unser Ziel ist es nämlich zu zeigen, dass wir, wenn wir diese antiken Texte, und da gehört die Bibel ja ganz zentral dazu, mit unserer modernen 21. Jahrhundert-Brille lesen,
dass uns da nicht nur so ein paar kleine Nuancen entgehen,
sondern dass wir die Kernmechaniken dieser Welt einfach komplett falsch verstehen.
Richtig. Und was diese Reise für dich als Hörer heute so wertvoll macht, ist, das ist keine verstaubte, rein historische Übung.
Nee, gar nicht.
Es geht wirklich darum, dieses unsichtbare Netzwerk an kulturellen Regeln zu entschlüsseln. Regeln, die menschliches Verhalten diktieren. Denn sobald wir diese Brille der Antike aufsetzen, verwandeln sich diese scheinbar trockenen theologischen Texte plötzlich in hochspannende,
und oft auch ziemlich brutale, oder?
Ja, brutale Berichte über soziale Überlebenskämpfe.
Das bringt mich direkt zu einer Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn dieses Geschenk, diese Gnade, damals eine so krasse, bindende Verpflichtung war, die das soziale Gefüge zusammengehalten hat, was war denn dann die eigentliche Währung in dieser Gesellschaft? Also wenn wir heute unseren Status messen, dann gucken wir auf das Bankkonto, auf unsere individuellen Freiheitsrechte oder, naja, wie sicher unser Arbeitsplatz gerade ist.
Das kannst du auf damals überhaupt nicht übertragen. Die absolute, wirklich unumstrittene Währung der Antike war Ehre.
Ehre.
Ehre. Und natürlich ihr gefürchteter Gegenpol, die Schande. Ehre war der zentrale Motor für fast jede Entscheidung, egal ob im römischen Senat, auf dem Marktplatz oder beim Abendessen zu Hause.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel aus den Quellen?
Ja, absolut. Schauen wir uns mal Seneca an.
Mhm.
Der war ein römischer Staatsmann und Philosoph aus dem ersten Jahrhundert. Und ganz nebenbei auch der Lehrer von Kaiser Nero.
Ah, okay.
Seneca hat ein Prinzip formuliert, das für uns heute wirklich befremdlich klingt. Er sagte, wenn etwas ehrenhaft ist, dann ist es allein aus diesem Grund erstrebenswert.
Krass.
Ja. Ehre war in seinem Denken also kein netter Bonus, den man sich nachgetaner Arbeit vielleicht noch abholt. Sie war das absolute Fundament des menschlichen Daseins.
Das zieht sich ja auch durch andere Texte. In diesen ganzen rhetorischen Handbüchern der damaligen Zeit, wie der Rhetorica ad Herennium, wird das ja sogar noch zugespitzt.
Oh ja, extrem.
Da wurde jungen Römern ernsthaft beigebracht, wenn es in einem Konflikt mal richtig hart auf hart kommt und man Sicherheit gegen Ehre abwägen muss, dann muss immer die Ehre gewinnen.
Immer, ohne Ausnahme.
Und da muss ich jetzt aber wirklich mal kurz reingrätschen und skeptisch nachfragen.
Gerne.
Wir lesen das jetzt als so ein philosophisches Ideal. Aber würde ernsthaft jemand seine nackte Überlebenssicherheit, also sein eigenes Leben, für so ein bisschen gesellschaftlichen Applaus opfern?
Mhm.
Ich meine, klar, auch heute opfern sich Soldaten für ihr Land. Wir kennen den Begriff des Opfers. Aber wo ist da jetzt der genaue Unterschied zur Antike?
Das ist ein exzellenter Punkt. Der Unterschied liegt in der Abstraktion von diesem Ziel.
Wie meinst du das?
Naja, wenn ein moderner Soldat in den Krieg zieht, dann stirbt er oft für abstrakte Ideale. Für Dinge wie Demokratie, für Freiheit oder aus so einem Gefühl der staatsbürgerlichen Pflicht.
Okay, ja.
In der Antike war das Opfer aber untrennbar mit dem eigenen, ganz persönlichen Namen verbunden und mit der direkten, ewigen Aufwertung der eigenen Blutlinie.
Ah, es ging also direkt um die Familie.
Genau. Das Individuum, so wie wir das heute definieren, das existierte damals quasi gar nicht ohne diese Einbettung in die Gruppe. Schau dir die griechischen Stadtstaaten an. Die haben nur überlebt, weil ihre Bürger bereit waren, im Militärdienst wissentlich einen Speer in den Oberschenkel zu bekommen.
Oder eben noch Schlimmeres.
Oder auf dem Schlachtfeld zu verbluten, ja? Und warum haben die das getan? Weil der Stadtstaat diesen gefallenen Soldaten unsterblichen Ruhm versprochen hat. Ihre Namen wurden dann in so ewigen Begräbnisreden glorifiziert. Stell dir das mal vor, wenn du von klein auf hörst, dass der Name deiner Familie durch deinen mutigen Tod für alle kommenden Generationen unangreifbar wird.
Dann ziehst du in die Schlacht.
Dann ziehst du in die Schlacht, ganz genau. Das war kein abstraktes Ideal. Es war die knallharte Währung, die das Überleben deiner ganzen Familie zu Hause gesichert hat.
Und diese krasse Dynamik, die beschränkte sich ja nicht nur auf das Schlachtfeld, wo es offensichtlich um Leben und Tod geht.
Nee, überhaupt nicht.
Das galt ja genauso für das Bankkonto und für das alltägliche städtische Leben. Ich erinnere mich da an ein faszinierendes archäologisches Beispiel aus den Quellen, das du vorhin erwähnt hattest, dieser reiche Mann namens Erastus.
Ah ja, in Korinth.
Genau, in der Stadt Korinth. Der hat aus eigener Tasche ein unfassbar teures Pflaster vor dem dortigen Theater verlegen lassen. Wenn wir das heute sehen, würden wir denken, oh, das ist eine Form der kommunalen Steuer.
Oder so ein reiner Altruismus, ja.
Richtig. Der tut halt was für die Infrastruktur der Stadt.
Aber Steuern in unserem heutigen Sinne, also wo das Geld einfach anonym in so einen riesigen Topf wandert, das funktionierte damals so nicht.
Sondern
städtische Infrastruktur, egal ob das Tempel oder Straßen waren, wurde fast ausschließlich durch diese kompetitive Großzügigkeit von sehr reichen Bürgern finanziert.
Kompetitive Großzügigkeit, das ist ein guter Begriff.
Ja, weil sie eben wetteiferten, dieser Erastus hat das Pflaster nicht bezahlt, weil er so ein riesengroßes Herz für Fußgänger hatte. Er hat das gemacht, weil sein Name danach in gigantischen Buchstaben direkt in diesen Stein gemeißelt wurde.
Krass.
Sein Investment in Ehre wurde im wahrsten Sinne des Wortes zementiert. Diese Inschrift in Korinth, die können wir heute, 2000 Jahre später, immer noch lesen.
Wahnsinn.
Und das zeigt uns einfach, diese tiefe Sehnsucht nach Ehre war kein Zeichen von Eitelkeit. Es war der ultimative Mechanismus zur sozialen Kontrolle. Es hat Individuen dazu gebracht, ihre privaten Ressourcen massiv für das Wohl der Allgemeinheit bluten zu lassen.
Um das mal für den Hörer wirklich greifbar zu machen. Stell dir vor, du gehst jeden Morgen zur Arbeit und läufst über so einen großen öffentlichen Platz.
Mhm.
Und mitten auf diesem Platz steht in meterhohen goldenen Lettern dein eigener Name, weil du die Renovierung bezahlt hast. Jeder deiner Nachbarn, jeder Kollege, jeder Konkurrent muss da jeden Tag physisch über deinen Namen laufen.
Das verändert sofort die Machtverhältnisse in der ganzen Nachbarschaft.
Total. Und das bringt mich direkt zu einem Aspekt, den ich bei der Vorbereitung extrem spannend fand, nämlich die Körperlichkeit von Ehre.
Oh ja.
Das war ja nicht einfach nur so ein abstraktes Konzept in den Köpfen der Menschen. Ehre war physisch messbar. Also wer bei einem Bankett rechts vom Gastgeber sitzt, der saugt förmlich mehr Ehre aus dem Raum auf, als der links sitzt.
Richtig.
Und im Umkehrschluss bedeutet das auch, wer geohrfeigt wird, und das ist ja auch ein ganz entscheidender Kontext für die Kreuzigung von Jesus, der durchlebt in dem Moment nicht einfach nur körperlichen Schmerz.
Nee, der Schmerz war da fast schon Nebensache.
Genau. Eine Ohrfeige war damals ein gezieltes, rituelles Instrument. Man wollte einem Menschen vor den Augen der gesamten Gesellschaft die Ehre quasi aus dem Leib prügeln und ihn sozial komplett vernichten.
Völlig richtig. Und wenn wir über diese physische Manifestation sprechen, dann müssen wir auch unweigerlich über die tiefgreifende Geschlechterspezifik in dieser Kultur reden.
Mhm, guter Punkt.
Die antike Welt war nun mal strikt patriarchalisch. Und Ehre wurde entlang sehr harter Geschlechtergrenzen verteilt. Männliche Ehre fand nahezu ausschließlich im öffentlichen Raum statt.
Also auf dem Marktplatz und so?
Auf dem Marktplatz, im Senat, auf dem Schlachtfeld. Es ging darum, sich zu behaupten, Feinde abzuwehren und Mut zu demonstrieren. Interessanterweise bedeutet das griechische Wort für Mut, Andrea, in seiner wortwörtlichen Übersetzung schlichtweg Männlichkeit.
Männlichkeit ist gleich Mut? Wow. Und wie genau wurde dann die weibliche Ehre in diesem System definiert? Wenn die Männer alle draußen auf dem Marktplatz um Status gekämpft haben, wo blieben da die Frauen?
Die Ehre der Frau lag fast vollkommen im privaten Raum. Und sie zeichnete sich durch eine sehr defensive Haltung aus, primär durch Bescheidenheit.
Okay.
Eine ehrenhafte Frau hielt sich von den Blicken, von Berührungen und auch von den Gesprächen fremder Männer fern. Ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist aber, diese weibliche Ehre war nicht isoliert,
sondern
sie war tief eingebettet in die Ehre des Vaters oder eben des Ehemanns. Jeder soziale oder physische Angriff auf eine Frau war damals automatisch ein direkter Angriff auf die Ehre des Mannes, der für ihren Schutz verantwortlich war.
Wobei es in den antiken Schriften ja durchaus Ausnahmen gibt, wo Frauen dann doch mal voll ins öffentliche Rampenlicht treten.
Ja, das stimmt.
Ich habe mir da die apokryphen Texte angesehen, speziell die Geschichte der Heldin Judith.
Ah, Judith, ein tolles Beispiel.
Ja, sie rettet in der Geschichte ihre Heimatstadt durch eine extrem riskante, fast schon militärische Aktion. Sie enthauptet nämlich den feindlichen General Holofernes.
Mhm.
Sie handelt da mutiger als alle Männer in ihrer Stadt zusammen.
Und genau das ist ein wunderbares und super aufschlussreiches Paradoxon. Wenn Frauen in der antiken Literatur für solch einen außergewöhnlichen Mut gelobt wurden, wie eben Judith,
ja,
dann wurden sie von den männlichen Autoren oft explizit für ihre, in Anführungszeichen, Männlichkeit gepriesen. Der griechische Biograf Plutarch hat sogar ein ganzes Werk über die Tapferkeit von Frauen verfasst.
Oh, interessant.
Aber selbst dort, mitten in dieser ganzen Bewunderung für ihre heldenhaften Taten, legen diese Texte einen massiven Wert darauf, dass diese Frauen trotzdem die traditionellen Parameter der weiblichen Ehre aufrechterhielten.
Also äußerste Keuschheit und unbedingte Bescheidenheit.
Ganz genau. Ihr kurzer Ausflug in diese eigentlich männliche Sphäre der Ehre war immer nur als so eine Art temporäre Rettungsaktion legitim, nur in absoluten Krisenzeiten.
Okay, wir haben jetzt also diese krasse Gesellschaftsstruktur vor Augen. Ein System, das wie so ein eisernes Korsett von Ehre und Schande zusammengehalten wird.
Mhm.
Aber ich hänge da gedanklich an einem bestimmten Punkt fest.
Welchem?
Wenn Ehre immer von der Zustimmung des Publikums abhängt, also von der Gesellschaft um dich herum. Das klingt extrem bedrohlich. Was passiert denn bitte, wenn du in eine Stadt ziehst, in der sich ganz verschiedene kulturelle Gruppen überlappen?
Das ist genau der wunde Punkt.
Ja, was passiert, wenn das Publikum auf dem Marktplatz plötzlich für exakt die Dinge applaudiert, die in deiner Heimat als zutiefst beschämend gelten?
Das ist der Moment, in dem die blanke Theorie in einen hochgefährlichen Alltag umschlägt. Diese Metropolen des ersten Jahrhunderts, Städte wie Ephesus, Korinth oder auch Alexandria, die waren ja alles andere als homogen.
Mhm.
Wenn wir uns da mal das jüdisch-griechische Spannungsfeld ansehen, erkennen wir sofort die Zerreißprobe. Stell dir mal das Leben eines frommen Juden vor.
Okay.
Er ist tief in den Traditionen der Tora verwurzelt, aber er muss seinen Lebensunterhalt in einer stark griechisch-römisch geprägten Stadt verdienen.
Da stelle ich mir vor, als wäre man ein radikaler Veganer auf einem riesigen texanischen Barbecue-Festival.
Ja. Nur, dass es hier halt nicht bloß um die persönliche Essensvorliebe geht, sondern um das absolute Fundament des eigenen Weltbildes.
Und diese Metapher des Barbecues, die passt hier sogar in einem erschreckend wörtlichen Sinne.
Wieso das? Naja, wenn wir uns die antiken Missverständnisse ansehen, die Dr. De Silva in seinen Vorlesungen da herausarbeitet, das Essen war ein massiver Konfliktpunkt. Insbesondere Schweinefleisch.
Stimmt, ja.
Für den Frontenjuden war das laut göttlichem Gesetz natürlich absolut unrein und tabu. Für den Griechen hingegen war es nicht nur einfach ein Festmahl, es war oft ein integraler Teil von Tempelzeremonien.
Ah, okay.
Wenn ein Jude dieses Fleisch also ablehnte, empfanden die Griechen das überhaupt nicht als so eine private, persönliche Ernährungsentscheidung.
Sondern wie fassten sie es auf?
Als unverschämte Beleidigung. Eine Beleidigung der Götter und der Natur, die den Menschen dieses wunderbare Fleisch doch extra zur Verfügung gestellt hatte.
Wow, okay. Und dann müssen wir natürlich auch unbedingt über den Sabbat sprechen.
Ja.
Wir dürfen ja nicht vergessen, so ein antiker Stadtstaat funktionierte wie ein ununterbrochenes Uhrwerk.
Ja, jeden Tag.
Handwerk, Handel, öffentliche Pflichten, das lief alles ununterbrochen Hand in Hand. Für die Juden war der Sabbat aber dieser heilige Rhythmus der Schöpfung, ein ganz strenger Tag der Ruhe.
Und die Griechen?
Die sahen diese Praxis und werteten das als unfassbare Faulheit.
Genau.
Wer sich da jeden siebten Tag einfach komplett aus dem Wirtschaftskreislauf und dem städtischen Leben zurückzog, der signalisierte den Griechen im Grunde, eure Gesellschaft ist mir völlig egal, ich trage meinen Teil hier nicht bei.
Völlig richtig. Und noch bizarrer wird dieses Missverständnis eigentlich beim Thema Religion. Die Juden waren strenge Monotheisten.
Also nur ein Gott.
Genau, sie beteten ausschließlich diesen einen, für alle anderen unsichtbaren Gott an. Die Römer und Griechen hatten hingegen ein gigantisches Pantheon. Überall in der Stadt standen Statuen, es gab ständige Feiertage für verschiedenste Gottheiten. Und weil sich die Juden weigerten, an diesen Riten teilzunehmen und die Existenz dieser ganzen städtischen Götter anzuerkennen, und was meinst du, wie man sie nannte?
Keine Ahnung. Außenseiter.
Atheisten. Sie galten in der Antike tatsächlich als Atheisten.
Verrückt.
Ja, sie wurden als gottlos beschimpft, einfach weil sie die Götter der Mehrheit ignorierten.
Und nicht zu vergessen die Beschneidung. Das war ja für die Juden das physische Zeichen des Bundes mit Gott.
Richtig.
Für die Griechen aber, die diesen perfekt proportionierten, intakten menschlichen Körper vergötterten und den im Gymnasium auch noch völlig nackt zelebrierten, war das schlichtweg eine barbarische Verstümmelung.
Absolut. Und wenn wir all das zusammennehmen, wird uns eines klar. Diese Isolation, die fand nicht nur im Kopf statt.
Nee, die war real.
Wer die städtischen Feste mied, mit dem wurde auf dem Marktplatz auch nicht gehandelt. Da wurde gemieden, verlacht und oft sozial und ökonomisch regelrecht ausgehungert, was dem Juden in der geschützten Synagoge höchste Ehre einbrachte.
Das machte ihn vor der Tür zum absoluten Außenseiter oder sogar zur Witzfigur.
Exakt. Und jetzt versetzen wir uns mal in die Lage einer noch viel, viel kleineren Minderheit.
Okay.
Dr. De Silva erwähnt da zum Beispiel die frühesten christlichen Gemeinden. Wir sprechen hier von, vielleicht lass es 50 Personen sein, in einer pulsierenden Metropole wie Ephesus mit 100.000 Einwohnern.
Wahnsinn!
Wie hält so eine mikroskopisch kleine Gruppe diesem enormen täglichen Druck überhaupt stand? Wie verhinderst du als Gruppe, dass deine Leute einfach einknicken, ihre Überzeugungen über Bord werfen und sich anpassen, nur um endlich wieder am sozialen Leben teilhaben zu dürfen?
Es grenzt eigentlich an ein Wunder, dass diese Gruppen nicht einfach sofort in der Masse verdampft sind.
Ja, könnte man meinen.
Aber beim Lesen der Quellen wird ziemlich deutlich, dass sie nicht einfach nur passiv gelitten haben. Sie hatten da eine hochgradig strategische Verteidigungslinie.
Mhm.
So eine Art Überlebenshandbuch für Minderheiten. Und das basierte darauf, die Realität mental einfach komplett neu zu rahmen. Die Bedeutung von Ehre musste umprogrammiert werden.
Exakt. Und unsere antiken Texte offenbaren da drei psychologisch absolut brillante Strategien, mit denen diese Minderheiten genau das geschafft haben.
Okay, was war die erste?
Die erste Strategie lautete, das Gericht der Meinungen verschieben. Weißt du, wenn Ehre davon abhängt, wer über dich urteilt, dann musst du einfach den Richter auswechseln.
Clever.
Ben Sira, das war ein weiser jüdischer Lehrer um 200 vor Christus, der argumentierte da messerscharf. Reichtum, politische Macht, der Status auf der Straße, all das ist reine Illusion. Die einzige Quelle für echte, beständige Ehre ist die Treue zur Tora.
Und die Begründung, die Ben Sira dafür liefert, die finde ich so unfassbar stark.
Ja.
Er entwertet den Blick der Nachbarn, indem er sagt, Gottes Augen sind 10.000-mal heller als die Sonne.
Wow, ja.
Das bedeutet, Gott sieht nicht nur das, was draußen auf dem Marktplatz passiert. Er durchdringt die dunkelsten Räume deines Hauses. Er sieht deine geheimsten Taten.
Mhm.
Wenn du das wirklich glaubst, bringt das doch eine unglaubliche psychologische Erleichterung. Du musst nicht mehr da draußen auf der Straße performen, weil dein eigentliches Publikum, der ultimative Schiedsrichter, längst in dein Herz blickt.
Das ist der entscheidende Punkt. Es entzieht der Mehrheitsgesellschaft völlig ihre Macht über deinen Selbstwert.
Und die zweite Strategie?
Die zweite baut direkt darauf auf, geht aber in die Offensive. Die Mehrheit wird radikal abgewertet. Im antiken Buch der Weisheit finden wir da eine rhetorisch wirklich meisterhafte Argumentation.
Okay, wie sieht die aus?
Der Autor zerpflückt diese griechische Kultur regelrecht und fragt seine Leser, warum in aller Welt lasst ihr euch von diesen Leuten überhaupt beschämen? Schaut euch doch an, was die tun. Sie beten leblose, aus Holz geschnitzte und bemalte Statuen an, als hätten die irgendeine Macht. Und weil ihre Religion so leer ist, leben sie ein moralisch bankrottes Leben voller Diebstahl, Betrug und Mord.
Ah, es ist also nicht einfach nur so ein trotziges Verschließen der Ohren.
Nee, überhaupt nicht.
Es ist eine eiskalte, logische Sezierung der gegnerischen Kultur. Der Text sagt quasi, eure Feinde sind in Wahrheit ignorante Hohlköpfe. Die Meinung von Menschen, die derart unvernünftig agieren, dies absolut wertlos.
Ganz genau so.
Und dann kommt die dritte Strategie. Und die hat mich wirklich umgehauen, weil sie noch viel tiefer geht. Es ist diese Idee, das eigene Leiden als einen olympischen Wettkampf zu deuten.
Ja, das vierte Makkabäerbuch ist da das beste Beispiel.
Genau, da habe ich mir diese Passage genauer angesehen. Da gibt es diese grauenhafte, brutale Szene. Eine jüdische Mutter und ihre 7 Söhne werden von einem hellenistischen Tyrannen wegen ihres Glaubens öffentlich zu Tode gefoltert.
Eine fürchterliche Szene.
Ja. Nach allen weltlichen Maßstäben der Antike ist das die absolute Vernichtung. Es ist die totale physische und soziale Schande.
Aber achte darauf, wie der Text genau diese scheinbare Niederlage psychologisch umdreht.
Ja, das ist das Geniale. Die Mutter bricht da eben nicht zusammen. Sie spricht zu ihren Söhnen und rahmt die Situation komplett neu ein.
Was sagt sie?
Sie sagt, sie seien zu einem ehrenhaften Wettkampf berufen. Aus diesen hilflosen, passiven Opfern werden im Text plötzlich hart trainierende Athleten, die in eine Arena steigen.
Mhm.
Und der Tyrann, der sie foltern lässt, der wird degradiert, er ist nicht mehr der allmächtige Herrscher, er ist bloß der sportliche Gegner auf der anderen Seite des Rings.
Wahnsinn.
Die gesamte Weltgeschichte bildet das jubelnde Publikum und Gott selbst wartet am Ende als Schiedsrichter, um den Blutenden den Siegerkranz für unsterbliche Ehre zu überreichen.
Das ist ein psychologischer Meisterstreich sondersgleichen. Die schlimmste, traumatisiertste Schande, die eine Gesellschaft dir antun kann, wird in deinem eigenen Kopf zu einer olympischen Goldmedaille.
Das verleiht unglaubliche Kraft.
Ja, das gab den Menschen eine Resilienz, die staatliche Gewalt schlichtweg nicht brechen konnte.
Mhm.
Aber Ehre war nicht nur so eine abstrakte Verteidigungsstrategie für isolierte Minderheiten. Ehre war auch ein täglicher, hochaggressiver Wettkampf direkt auf der Straße.
Wie so ein ständiger Kampf.
Ja, wir müssen verstehen, dass Ehre damals als ein absolut begrenztes Gut angesehen wurde. Es war ein Nullsummenspiel. Wenn ich meinen eigenen Status erhöhen wollte, gab es nur einen einzigen Weg.
Ich musste ihn jemand anderem wegnehmen.
Genau. Ich musste die Ehre von jemand anderem öffentlich stehlen.
Das ist diese agonistische, also wettbewerbsorientierte Kultur, von der die Historiker immer sprechen.
Richtig.
Und das verändert die Art, wie wir antike Texte lesen, wirklich fundamental. Nehmen wir mal diese berühmte Szene aus dem Lukasevangelium, Kapitel 13. Jesus heilt am Sabbat in einer Synagoge eine Frau, die seit 18 Jahren gekrümmt war.
Mhm.
Wenn wir das heute in der Kirche lesen, denken wir sofort, ach, was für eine schöne, barmherzige Geschichte. Aber wenn man sich diese Ehre-Schande-Brille mal aufsetzt, das liest sich überhaupt nicht wie ein idyllischer Gottesdienst.
Gar nicht.
Das ist kein einfaches Wortgefecht. Das ist wie so ein Rap-Battle oder ein hochgradig gefährliches, kalkuliertes Schachspiel auf offener Bühne, bei dem ein einziger falscher Zug die sofortige Ächtung bedeutet.
Genau. In der Forschung nennt man dieses Manöver auch Challenge and Repost, also Herausforderung und Gegenangriff.
Lass uns dieses Schachspiel mal Zug um Zug analysieren.
Gerne. Schritt 1 ist der anfängliche Angriff. Also die Inanspruchnahme von Ehre. Jesus heilt diese Frau am Sabbat. Das ist keine leise, versteckte Handlung. Er beansprucht damit vor den Augen aller Beteiligten enorme Autorität und Ehre für sich.
Weil er quasi das Gesetz bricht.
Weil er faktisch als Herr über das Sabbatgesetz agiert. Die Frau richtet sich auf und preist Gott. Und das validiert diesen massiven Ehrengewinn für Jesus im Raum sofort.
Und dann kommt Schritt 2, der Gegenzug. Der Vorsteher der Synagoge muss ja jetzt irgendwie reagieren.
Natürlich.
Jesus beansprucht ja gerade in seinem Gebäude, also in seinem Revier, die höchste Autorität. Wenn der Vorsteher jetzt einfach schweigt, verliert er sein Gesicht. Aber, und das finde ich taktisch so klug, er greift Jesus gar nicht direkt an.
Nee, er wendet sich an die Menge.
Genau, der ruft der Menge zu, es gibt 6 Tage in der Woche, an denen gearbeitet werden soll. Kommt an denen und lasst euch heilen, aber doch nicht am Sabbat.
Ein meisterhafter rhetorischer Schachzug.
Total. Das ist ein massiver, indirekter Angriff. Er versucht, das Publikum auf seine Seite zu ziehen, Jesus als Gesetzesbrecher zu framen und ihm die Ehre, die er gerade gewonnen hat, sofort wieder abzunehmen.
Was uns dann unweigerlich zu Schritt 3 bringt, die Parade und der Gegenangriff. Jesus nimmt diese Herausforderung an. Er weicht überhaupt nicht zurück, sondern kontert mit rhetorischer Brillanz.
Was sagt er?
Er adressiert den Vorsteher und seine Verbündeten und sagt, ihr Heuchler, bindet ihr nicht auch an jedem Sabbat euren Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Sollte diese Frau, eine Tochter Abrahams, die 18 Jahre lang gebunden war, nicht erst recht am Sabbat von dieser Fessel befreit werden?
Wow! Er entlarvt die Heuchelei des Gegners komplett, indem er das Gesetz der Barmherzigkeit einfach über diese strikte, kleinliche Auslegung stellt.
Richtig.
Und jetzt kommt Schritt 4. Und der ist das eigentliche Geheimnis dieser ganzen Kultur. Wer entscheidet denn am Ende, wer dieses Duell gewonnen hat?
Das ist der Clou.
Es ist weder Jesus, noch ist es der Synagogenvorsteher, der plötzlich einsichtig wird und sagt, okay, du hast recht. In dieser Kultur funktioniert wirklich immer die Menge als Schiedsrichter.
Ja.
Lukas beschreibt das Ende der Szene auch sehr präzise.
Wie genau?
Er schreibt, als er das sagte, wurden alle seine Gegner beschämt und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen.
Jesus hat also die Ehre seines Gegners in dieser unbarmherzigen Arena der öffentlichen Meinung erfolgreich auf sich selbst übertragen.
Ganz genau. Der Vorsteher ist blamiert, Jesus triumphiert. Das ist wirklich faszinierend. Und wenn wir nun all diese Fäden mal zusammenziehen, stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, was bedeutet das alles für unser eigenes Lesen heute?
Es bedeutet, dass wir antike Texte schlichtweg völlig missverstehen, wenn wir unsere westlichen, so stark auf das Individuum fokussierten Werte,
also Konsum, persönliche Freiheit, individuelle Rechte,
genau, wenn wir all das einfach über diese alte Welt stülpen. Es war eine Welt der Ehre, der Schande und vor allem der radikalen kollektiven Identität.
Mhm.
Und sobald du diesen kulturellen Code auch nur im Ansatz verstanden hast, dann ist das Lesen dieser alten Schriften keine trockene, fromme Übung mehr. Du beobachtest da plötzlich ein hochgradig strategisches, intellektuelles und oft lebensgefährliches Gesellschaftsspiel.
Ich kann mir gut vorstellen, dass du, der uns hier gerade zuhört, dich vielleicht fragst, das ist zwar alles historisch wirklich faszinierend, aber warum sollte mich das für mein eigenes Leben im 21. Jahrhundert eigentlich kümmern?
Eine berechtigte Frage.
Die Wahrheit ist aber, auch wenn wir uns heute extrem gerne als unfassbar unabhängig, als freidenkend und individualistisch betrachten, wir haben unser ganz eigenes Gericht der Meinungen nie wirklich abgeschafft.
Absolut.
Wir haben es nur digitalisiert und modernisiert. Denken wir doch mal an die unsichtbaren Algorithmen auf Social Media, die unser Belohnungszentrum pausenlos mit Likes füttern.
Oh ja.
Oder denken wir an den eingeforderten Applaus in unserer beruflichen Blase.
Oder an die strengen moralischen Codes in unseren politischen Echokammern.
Das Prinzip ist exakt dasselbe geblieben. Wir richten unser Verhalten, oft völlig ohne es überhaupt zu merken, pausenlos danach aus, was unsere spezielle Gruppe im Hier und Jetzt als ehrenhaft oder eben als absolut beschämend definiert.
Der Marktplatz aus Ephesus hat sich eigentlich nur auf unsere Bildschirme verlagert.
Das ist eine sehr präzise Beobachtung.
Und die führt mich eigentlich zu einem abschließenden, vielleicht etwas unbequemen Gedanken, den du als Hörer heute gerne in deinen Alltag mitnehmen darfst.
Ich bin gespannt.
Wir haben heute gemeinsam gesehen, dass die Menschen im ersten Jahrhundert vollkommen blind dafür waren, dass ihr scheinbar göttliches, ihr unumstößliches Streben nach Ehre in Wirklichkeit nur ein geschickter, menschengemachter Mechanismus zur sozialen Kontrolle war.
Es hielt die Gesellschaft auf Linie.
Richtig. Und das zwingt uns heute zu einer ziemlich provozierenden Frage. Welche unserer modernen, für uns völlig unumstößlichen Wahrheiten über individuelle Selbstverwirklichung, über persönlichen Erfolg und Freiheit, werden Historiker in 2000 Jahren wohl betrachten? Und sich dann kopfschütteln fragen. Wie um alles in der Welt konnten die damals nicht durchschauen, dass auch das nur ein Konstrukt war, um sie zu kontrollieren?
Das ist ein Gedanke, der definitiv nachhallt. Wahnsinn. Vielleicht ist unser modernes, viel gepriesenes, kostenlose Geschenk der völligen Ungebundenheit am Ende doch unser allergrößter blinder Fleck?
Gut möglich.
Bedanken wir auf jeden Fall fürs Zuhören und Mitdenken und wir hören uns bei der nächsten tiefgreifenden Analyse.